Ich bin Bo Ostrowski aus Jena. Ich arbeite dort im Frauenzentrum Towanda Jena e.V. und vertrete hier heute auch die Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenzentren in Thüringen. Ich bin weiterhin Wendo-Trainerin. Trainerin für feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Ich bin Traumaberaterin. Und ich bin queerfeministische Aktivistin für die Beendigung jeglicher Gewalt gegen Frauen und jeglicher rassistischer Gewalt. Es gibt also sehr, sehr, sehr viele Berührungspunkte in meinem Alltag mit dem Thema Gewalt gegen Frauen, sowohl haupt- als auch nebenberuflich. Das hat in mehr als 20 Jahren nicht zu Abstumpfung geführt, sondern zu Wut. Ich bin wahnsinnig wütend, auch heute und hier. Bevor ich inhaltlich etwas zu Gewalt gegen Frauen als strukturelle Gewalt in unserer Gesellschaft sage, möchte ich, und es ist mir sehr wichtig, eine ernsthafte Triggerwarnung aussprechen. Politischer Aktivismus ist wichtig und gut, aber es ist auch wichtig, die eigenen Grenzen zu respektieren. Entschuldigung. Wenn ihr wahrnehmt, dass es euch zu nahe geht, ja, dass es euch überfordert, dann atmet erst einmal bewusst aus. Orientiert euch im Hier und Jetzt. Schaut, wo ihr seid und sprecht FreundInnen an. Verlasst eventuell diesen Ort. Geht woanders hin, dorthin, wo ihr euch wohlfühlt. Und redet miteinander. Bitte achtet auch aufeinander. Wenn ihr wahrnehmt, ihr seid ja bestimmt alle mit einer Peergroup hier, mit FreundInnen. Wenn ihr wahrnehmt, dass es euren NachbarInnen nicht gut geht, fragt nach und reagiert. Und vor allem, seid wertschätzend und liebevoll zu euch selbst. Ich habe bereits gestern, als ich diese Rede geschrieben habe, sehr viel geweint. Bitte entschuldigt. Gewalt und insbesondere geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen hat verschiedene Formen. Körperliche Gewalt, sie ist am bekanntesten, Tritte, Schläge, Schubsen. Psychische Gewalt, zum Beispiel durch Beleidigung, durch Herabwürdigen von Personen. Verbale Gewalt, sexualisierte Gewalt von sexueller Belästigung, über sexuelle Nötigung bis hin zu Vergewaltigung. Ökonomische Gewalt, wenn beispielsweise Ehemänner oder Partner ihren PartnerInnen Geld vorenthalten oder nur ein Taschengeld zuweisen. Strukturelle Gewalt in unserer Gesellschaft, zum Beispiel die Gender Pay Gap, die Paragraphen 218 und 219, die Frauen absprechen, dass sie selbst über ihren Körper entscheiden können, sowie patriarchale Strukturen und Institutionen und Behörden. Häusliche Gewalt, das ist nochmal ein extra Begriff, meint eigentlich Gewalt in der Ehe oder in der Partnerschaft. Stalking ist eine Kombination mehrerer Gewaltformen. Mobbing und schließlich Mord. Das Ende einer Beziehung ist im Leben einer Frau, Sternchen, der lebensgefährlichste, der bedrohlichste Augenblick. Bis einschließlich 6. Juli 2020 wurden in Deutschland 106 Femizide begangen. 106 Frauen wurden ermordet. Diese Femizide werden in Deutschland nicht als solche ernst genommen. Es wurde bereits gesagt, jede dritte Frau erfährt in ihrem Leben körperliche und/oder sexualisierte Gewalt. Die letzte aktuelle Studie ist aus dem Jahr 2014 und belegt das erneut. Sie besagt weiterhin, dass jede zweite Frau in ihrer Partnerinnenschaft psychische Gewalt erlebt. 50%, jede zweite Frau. Jede fünfte Frau erfährt in ihrer Partnerinnenschaft körperliche Gewalt, jede zwölfte Frau sexualisierte Gewalt. Jede einzelne der hier genannten Gewaltformen, insbesondere aber ihre Kombination, also die Kombination mehrerer Gewaltformen, ist zugleich strukturelle Gewalt. Das heißt, sie ist unserer Gesellschaft eingeschrieben. Sie ist unserer Gesellschaft inhärent. Was meine ich damit? Erstens gibt es eine geschlechtsspezifische Sozialisation von Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft. Sie ermöglicht Gewalt gegen Frauen. Denn wenn ich ein Mädchen bin, darf ich nicht Nein sagen oder ich lerne es nicht, ich kann es nicht. Mir wird verweigert, dass ich lerne, wie ich mich wehren kann, wie ich körperlich kämpfen kann. Ich selbst kann mich erinnern, im Alter von 9 Jahren, ich bin noch in der DDR sozialisiert, war es vorbei mit Kämpfen auf dem Schulhof. Und niemals, bis zu meinem allerersten Vendokurs, hat mir jemand gesagt, dass es mir erlaubt ist, Nein zu sagen. Es hat mir niemals jemand gesagt. Gewalt gegen Frauen wird dadurch strukturell ermöglicht. Zweitens, patriarchale Strukturen in Institutionen und Behörden ermöglichen Gewalt gegen Frauen. Beispiele sind Universitäten, Fachhochschulen, Gerichte, so wie heute. Gerichte sind komplett patriarchal durchhierarchisiert. Jobcenter und die Polizei, auch das wird ja heute in diesem Prozess deutlich, sind patriarchal strukturierte Organisationen. Drittens, Gesetze gegen die Selbstbestimmung von Frauen, die bereits erwähnten Paragraphen 218, 219, die Schwangerschaftsabbrüche verbieten, stellen strukturelle Gewalt gegen Frauen dar und befördern diese. Viertens, die patriarchale Institution der Ehe, die einhergeht mit der Idee, eine Frau besitzen zu können oder Macht über eine Frau zu haben. Das ermöglicht überhaupt erst, dass Männer denken, wenn sie von ihrer Frau verlassen werden, dann niemand soll sie haben außer ich, lieber stirbt sie und ich sterbe auch. Das ist eine Form patriarchalen Besitzdenkens. Ja, es wurde vorhin schon gesagt, wir leben in einer Rape Culture, in einer Vergewaltigungskultur, in dem Sinne, dass Vergewaltigung zwar gemäß § 177 Strafgesetzbuch strafbar ist, aber konsequente Verurteilungen selten sind. Zumeist endet ein Prozess mit einem Freispruch oder einer viel zu milden Bewährungsstrafe. Das kann nicht sein. Auch das unterstützt eine Vergewaltigungskultur. Gewalt gegen Frauen ist strukturelle Gewalt. Das heißt auch, dass sie überall in unserer Gesellschaft existiert. Auch in linken Szenestrukturen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, auch wenn Gewalt gegen Frauen strukturelle Gewalt ist, also in der Gesellschaft, in die Gesellschaft eingeschrieben, so wird sie doch letztlich individuell erfahren. Und hat nicht nur scheinbar, sondern hat sehr individuelle Folgen für die Betroffene. Sexualisierte Gewalt, Vergewaltigungen haben gewaltige und Langzeitfolgen für die körperliche, seelische und geistige Gesundheit der Betroffenen. Es sind traumatische Erfahrungen und nicht selten wird eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Symptome sind Schlafstörungen, Albträume, sozialer Rückzug, Suizidgefährdung, Angst oder Angststörungen, Panikattacken, Schreckhaftigkeit, körperliche Schmerzen, Blackouts und Flashbacks, die die geistige Gesundheit infrage stellen lassen. Ich kenne persönlich aus meiner beruflichen Tätigkeit mehrere Frauen, die aufgrund von Gewalterfahrungen, Vergewaltigung, zum Beispiel aktuell nicht arbeiten gehen können, die also auf Hartz IV oder Sozialhilfe angewiesen sind und dort immer wieder struktureller Gewalt gegen Frauen ausgesetzt sind. Dennoch ist es auch für die individuelle Aufarbeitung einer solchen Erfahrung wichtig, das zu wissen, dass Gewalt gegen Frauen strukturelle Gewalt ist. Dass es also keine individuelle Schuld gibt, kein Zufall, sondern dass es in dieser Gesellschaft gebilligt, geduldet, gefördert wird, aufgrund der patriarchalen und Gewaltstrukturen. Zugleich folgt aus diesem Wissen, dass wir Gewalt gegen Frauen nur und erst beenden werden, wenn wir diese Strukturen, sprich die Gesellschaft, verändern. Sprich, das Patriarchat endlich abschaffen. In egalitären, friedlichen Gesellschaften, wie beispielsweise bei den Minangkabau in West-Sumatra, gibt es so gut wie keine sexualisierte Gewalt, keine Vergewaltigung. Ich kenne persönlich 3 Personen von den Minangkabau und es ist wirklich eine matrilineare Gesellschaft, in der alle Menschen gleich sind und es ist wirklich eine friedliche Gesellschaft. Das kann uns als Vision dienen. Lasst mich noch einen Blick auf die rechtliche Situation werfen. Die Paragraphen 174 bis 184 des Strafgesetzbuchs regeln Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Diese wurden im Jahr 2016 reformiert. Das war eine wesentliche Reformation, Verschärfung der Gesetze. Also ein großer Schritt in die richtige Richtung, für den die Frauenbewegung lange gekämpft hat. Am Rande, Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1997 verboten, gesetzlich verboten. Also, diese Paragraphen umfassen sexuelle Nötigung, sexuellen Übergriff, Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch, Pornografie, Prostitution, sexuelle Belästigung, Exhibitionismus und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und seit Juli 2020 gibt es einen neuen Paragraphen zum Upskirting. In einem Satz zusammengefasst lässt sich sagen, dass durch die Reform endlich Nein heißt Nein auch im Gesetz festgeschrieben ist. Falls ihr euch erinnert, es ist im Kontext der Silvesternacht 2015-16 in Köln. Daraufhin ist es passiert. Und seit dem 10. November 2018 in Kraft. Vorher galt eine Vergewaltigung nur dann als Vergewaltigung, wenn dafür Gewalt angewendet wurde. Das heißt, eine Frau musste sich wehren. Ein Nein allein war nicht ausreichend. Wenn eine Frau sich nicht körperlich gewehrt hat, dann wurde das als Zustimmung gewertet und galt nicht als Vergewaltigung. Zugleich aber riet die Polizei damals, also ich rede mal jetzt 80er, 90er Jahre, den Frauen dazu, sich nicht zu wehren. Weil wenn Frau sich wehrt, dann wird der Täter noch brutaler und alles wird nur noch schlimmer. Das habe ich übrigens auch von Kampfkunstlehrern gehört. Es war also wirklich eine Zwickmühle, bis die Kriminalhauptkommissarin Susanne Paul bereits 1994 in einer Studie nachgewiesen hat, dass Gegenwehr von Frauen sehr wohl erfolgreich ist und eine Vergewaltigung verhindert. Was bringt jetzt diese Verschärfung des Sexualstrafrechts hin zu Nein heißt Nein? Sie ist in jedem Fall ein wichtiges gesellschaftliches und strukturelles Signal. Denn sie besagt, nicht einvernehmlicher Sex ist Vergewaltigung. Das kann und das wird die Einstellung zur Sexualität verändern. Konsens und Achtsamkeit ist hiermit der Weg gebahnt. Aber Verurteilungen, wird es mehr Verurteilungen geben? Das ist nicht zu erwarten. Das juristische Prozedere führt strukturelle Gewalt gegen Frauen nämlich weiter fort. Zeuginaussagen der betroffenen Frau finden vor Gericht im Beisein des Täters statt. Das heißt, die Angeklagte wird erneut mit dem Täter konfrontiert und muss in seinem Beisein die Aussage machen. Das ist eindeutig, kann zu einer Retraumatisierung führen und ist eine gewaltvolle Form gegen Frauen. Es gilt rechtlich die Unschuldvermutung gegenüber dem Täter. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass, und das war auch in diesem Prozess so, ein Glaubwürdigkeitsgutachten der Betroffenen verlangt wird. Dieses Glaubwürdigkeitsgutachten setzt von vornherein voraus oder unterstellt, dass die Person lügt. Ich habe mir mal ein solches Glaubwürdigkeitsgutachten angehört. Das ist der Hammer. Alles, was die Frau gesagt hat, wird gegen sie verwendet und es wird von vornherein davon ausgegangen, das hat sie sich alles ausgedacht. Gerade durch Traumatisierung hervorgerufene Phänomene wie Blackouts, also Lücken in der Erinnerung, werden hier sehr gerne gegen die Betroffene verwendet. Das ist erniedrigend und demütigend. Die Prozesse enden sehr oft mit Freispruch oder einer viel zu milden Strafe, die dann zur Bewährung ausgesetzt wird. Was erstens für die Betroffene ein Schlag ins Gesicht ist und was natürlich zweitens auch ein Signal in die Gesellschaft sendet, dass es ja doch nicht so schlimm sei. Dass also diese Höchststrafen, die es gibt, ich glaube, das sind 5 Jahre und nur im Todesfall 10, gar nicht ausgeschöpft werden. Deshalb fordere ich hier stellvertretend für die Frauenzentren. Gesetze müssen nicht nur reformiert und verändert, sondern anschließend auch konsequent umgesetzt werden. Juristische Prozedere dürfen nicht länger Gewalt gegen Frauen ausüben. Es muss zum Beispiel möglich sein, dass der Täter, der Angeklagte, den Gerichtssaal während der Zeuginaussage verlässt und dass zugleich sichergestellt wird, dass die beiden einander nicht begegnen. Denn schon das Sehen des Täters kann bei der betroffenen Person Flashbacks, Panikattacken oder eine Retraumatisierung auslösen. Damit es aber überhaupt zu einem Prozess kommt nach einer Straftat, muss Frau zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Spätestens hier kommt also die Polizei ins Spiel. Auch vorher hätte die Frau natürlich bereits die Polizei rufen können oder eine dritte Person hätte die Polizei rufen können. Ich habe im Rahmen meiner Tätigkeiten schon sehr oft gehört, dass beim Erstatten der Anzeige Gewalt seitens der Polizei fortgesetzt wird. Eine Frau sollte sich beispielsweise im Beisein des cis-männlichen Polizisten entkleiden, damit er schauen kann, wie diese Wunden aussehen, die sie ihm gerade beschrieben hat. Anderen Betroffenen wurde nicht geglaubt, beziehungsweise eine eigene Schuld unterstellt mit solchen Fragen nach Kleidung, warum waren sie denn um diese Zeit an diesem Ort alleine unterwegs und so weiter. Deshalb ist eine ganz, ganz wichtige Empfehlung, immer mit einer Person deines Vertrauens in Begleitung zur Polizei zu gehen, nicht alleine. Und ihr habt das Recht, mit einer Polizistin zu sprechen. Das ist ein Recht und wenn keine Polizistin da ist, dann kannst du noch einmal wiederkommen. Wichtig ist auch, eine Anzeige muss niemals sofort erstattet werden, sondern bei einer Vergewaltigung ist ein Offizialdelikt, halt dir Zeit, also gibt es gar keine Grenze, die verjährt nicht. Ja? Deshalb ist es durchaus sinnvoll, vorher in eine Beratungsstelle zu gehen, zum Beispiel in ein Frauenzentrum oder ein Frauenhaus oder andere Frauenberatungsstellen und sich beraten zu lassen, bevor ihr die Anzeige erstattet. Die Polizei, deine Freundin und Helferin, das ist also weit gefehlt, denn strukturelle Gewalt gegen Frauen existiert selbstverständlich auch dort. Ein unglaublich heftiger Fall von sexualisierter Gewalt durch Polizeibeamte im Dienst wird hier hinter uns gerade verhandelt. Er ist die Bestätigung dafür, dass unsere Gesellschaft eine Vergewaltigungskultur nicht nur billigt, sondern fördert, unterstützt und vorantreibt. Ich bin unendlich wütend und fordere die Politik dieses Landes auf, das nicht zuzulassen. Es geht hier nicht um einen individuellen Einzelfall, sondern es geht hier um Polizeigewalt gegen eine Frau, um rassistische Polizeigewalt, um Vergewaltigung im Dienst. Ich komme zum Schluss, aber das ist nicht das Ende. Denn der Kampf, unser Kampf, muss weitergehen und er geht weiter. Ich richte mich an alle Frauen, Lesben, Interpersonen, nicht-binäre und Transpersonen sowie queere Personen. Unterstützt und empowert euch gegenseitig. Achtet aufeinander. Lasst euch nichts gefallen. Wir fordern hier und heute und jeden Tag die sofortige Beendigung von Gewalt gegen Frauen, von Polizeigewalt, von rassistischer Gewalt. Das heißt, wir kämpfen hier und heute und jeden Tag für diese Ziele. Ich rufe allen Frauen, Lesben, Inter, Nonbinären, Trans und queeren Personen zu. Empowert und ermächtigt euch, indem ihr Methoden und Techniken zu Selbstbehauptung und Selbstverteidigung erlernt. Zum Beispiel in queerfeministischen Kursen. Lasst uns Unterstützungsstrukturen schaffen. Lassen wir keine allein, die so etwas erleben, erfahren musste. Ich habe zwei Visionen von einer Gesellschaft, in der Frauen, Sternchen, queere Personen keine Angst haben müssen. Die erste sieht so aus. Keine Frau Sternchen hat Angst, allein unterwegs zu sein, weil sie die Sicherheit besitzt, sich jederzeit wehren zu können. Die zweite. Keine Frau Sternchen hat Angst, allein unterwegs zu sein, weil sie in einer Gesellschaft, einer Welt ohne Gewalt, in einer friedlichen Gesellschaft lebt. Die Art bestimmt, welche Vision mir besser gefällt. Lasst uns gemeinsam dafür streiten und kämpfen. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Abschaffung des Patriarchats. Die Zeit ist längst reif dafür. Lasst uns diesen Kampf fortsetzen, heute, morgen, jeden Tag. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat!